Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ich spreche ein Gebet. Vater im Himmel, wir sagen, dass du Liebe bist. Das sagen Menschen seit vielen hundert Jahren. Trotzdem geschehen Dinge in deinem Namen, die wenig mit Liebe zu tun haben. Uns fällt es manchmal leicht zu sagen, naja, das waren ja nicht wir, persönlich vielleicht. Wir bitten dich um Vergebung da, wo wir sehr wohl ein Teil dessen sind, wo in deinem Namen Dinge passieren oder nicht passieren, die passieren sollten, die irgendwie Menschen nicht helfen oder ihnen sogar schaden. Wir bitten dich um Vergebung dafür, wo wir einfach vorbeigehen, wo Leute Hilfe brauchten. Wir tun das in dem Bewusstsein, dass du ein gnädiger Gott bist, auch mit uns. Und bitten dich um Veränderung unseres eigenen Herzens und vieler anderer, dass mehr von dir und deinem Wesen in dieser Welt spürbar wird. Amen. Ja, in dieser Reihe geht es ja um, sozusagen, um Gottes Liebe. Aber von der Seite her geschaut, wo Dinge irgendwie, Dinge, die dem widersprechen, sozusagen. Letztes Mal ging es um das Leiden in der Welt. Und wenn man sagt Gottes Liebe, dann stellt sich die Frage, wie kann Gott Liebe sein, wenn ich so viel Leid sehe? Heute geht es um einen ganz anderen Gedanken, der sozusagen gegen diesen Satz Gott ist Liebe spricht. Ein zahnloser Tiger, das ist zwar ein Weißkopfseeadler, aber ja, ein zahnloser Tiger ist eine traurige Sache. Das, was das königliche Raubtier zum Raubtier macht, sind seine Zähne. Sie verleihen ihm Macht, sie verleihen ihm Respekt, sie verleihen ihm auch diese Aura der Unnahbarkeit. Ein zahnloser Tiger ist wahrscheinlich alt. Auf jeden Fall ist seine Kraft gebrochen, seine Macht verloren, ein sehr harmloses Tier. Auch wenn das hier jetzt gleich, was ihr seht, ein Löwe ist, sieht das dann ungefähr so aus. Also, wir beschäftigen uns mit den anderen Seiten, mit AI, ne? Die anderen Seiten, die Gott vielleicht manchmal aufzieht, oder die anderen Seiten mit EI, die er vielleicht manchmal hat. Denn wir sagen, Gott ist die Liebe, und diese Reihe fragt sozusagen, wirklich? Ist er das wirklich? Letztes Mal Leid der Welt, heute kommt die Anfrage aus einer ganz anderen Ecke. Nämlich aus dem, vielleicht mehr aus unserem Denken über Gott, ob Gott diese dunkle Seite mit EI oder diese andere Seite mit AI nicht braucht, weil er nämlich ohne sie vielleicht harmlos wäre. Ein Tiger ohne Zähne. Kann man das von Gott wirklich so sagen? Er ist die Liebe, oder wird er dann nicht harmlos? Der Theologe Gerhard Ebeling, Fun Fact, seine Frau hieß Kometa. Also falls jemand einen Mädchennamen braucht, dem Kometa finde ich einen, aber gut, war eine Schweizerin übrigens. Also, aber er hieß Ebeling, also Gerhard Ebeling, hat gesagt, ich lese ein bisschen längeres Zitat als das, allein die Liebe kann dem Wesen Gottes gleichgesetzt werden. Sie ist die einzige Eigenschaft Gottes, er hat ja mehrere, ne? Aber sie ist die einzige, welche an die Stelle des Namens Gottes selbst gesetzt werden kann. Und in dem Buch, aus dem ich das Zitat habe, sagt dann der Autor, das ist jetzt nicht mehr Ebeling, sondern der Autor weiter, wenn dies der Sinn des Satzes Gott ist Liebe ist, dann wird mit diesem Satz das Genaueste, das Umfassendste und Tiefste von Gott gesagt, was wir überhaupt sagen können, dann ist Liebe das, was Gott zu Gott macht. So. Die Anfrage der heutigen Predigt lautet, okay, aber machen wir damit Gott nicht klein? Kann man zu oft und zu laut sagen, dass Gott die Liebe ist, und zu wenig und zu leise, dass er aber auch heilig ist und auch gerecht ist? Und führt das nicht, wenn man immer von dem liebenden Gott spricht, zu einem lieben Gott, der nichts tut, der einfach nur spielen will, der einfach ein total Lieber ist? Und führt dann das nicht, dieses Denken von Menschen über Gott, dass das so ein lieber Gott ist, führt das nicht zu einem Werteverfall der Christenheit, ne? Weil dieser Tiger hat dann keine Zähne. Dieser Tiger, der ist lieb und darum tun wir alle, was wir wollen. Das ist so die Anfrage. Man kann sogar noch weiter denken, je nach theologischem Hintergrund, den man so mitbringt, ist das nicht sogar fahrlässig zu sagen, Gott ist die Liebe? Und dann nicht noch was dazu zu sagen. Nämlich, also ist das nicht fahrlässig, wenn ich, sagen wir mal, das Gleichgewicht zwischen Liebe und, aber eigentlich auch Heiligkeit, wenn ich dieses Gleichgewicht Richtung Liebe auflöse, ist das nicht fahrlässig, weil der Tiger hat sehr wohl Zähne. Und dann setzt er sie irgendwann ein. Und dann haben wir mit unserer weichgespülten Theologie Leute, ich sage das mal, nicht gewarnt vor dem Tiger. Okay, also ich muss schon warnen, es wird heute recht theologisch und grundlegend. Außerdem habe ich vorhin 5 Espresso getrunken. Es kann sein, dass ich musste da testen, dass ich das alles viel zu schnell jetzt erzähle, ja. Also vielleicht nehmt ihr euch die Freiheit, auch zwischendurch mal abzuschweifen gedanklich. Das mache ich manchmal während Predigten auch. Und dann hat man selber ganz gute Gedanken und dann steigt ihr wieder ein, wenn ihr denkt, jetzt bin so. Es ist, also ihr müsst vielleicht nur einen von 5 Gedanken so euch mitnehmen. Ich rücke nicht ab von dieser Aussage, Gottes Wesen ist die Liebe. Also die Reihe soll nicht rüberbringen, ja, irgendwie ist das doch nicht, sondern wir wollen uns diesen Anfragen stellen, um zu begründen, warum wir doch sagen, dass Gott die Liebe ist. Und ich baue das so auf, Begründung, warum können wir das mit Fug und Recht sagen? Grenzen der Rede von der Liebe Gottes, dann Gottes Eigenschaften, ihr merkt schon, das ist viel, ne? Der Schlüssel zu allem und die Kraft der Liebe. Die ersten, der Eigenschaftenpunkt ist der längste, die sind also nicht gleich lang, diese Punkte. Okay, erster Punkt, Begründung. Gottes Wesen ist Liebe. Wie kann man das begründen? Man könnte sagen, naja, steht in der Bibel, 1. Johannes 4, ich lese mal vor. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Da steht es wörtlich, ne? Denn Gott ist Liebe. Und dann ein bisschen später, wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Da steht es nochmal da, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. So, diese Worte hier gingen ja bei dieser royalen Hochzeit da kürzlich von diesem schwarzen Reverend da um die Welt, ne? Allerdings nur, weil das hier steht und weil der sympathische Mann das da so betont hat, das reicht jetzt nicht als Begründung, dass Gott Liebe ist. Nur weil man einen Bibelvers findet, ja, weil dann finde ich 5 andere, wo was anderes steht. So können wir eigentlich nicht vorgehen. Das ist nicht fair. Das ist biblizistisches Vorgehen. Sondern Gottes Wesen erschließt sich uns im Leben und Sterben und in der Auferstehung des Jesus Christus. Wir sagen, Gott ist die Liebe wegen Christus. Das ist natürlich eine christliche Behauptung jetzt, ja? Das ist logisch. Aber als Christen ist das hier eigentlich der Grund. Nicht irgendein Bibelvers, sondern diese Person. Wegen dem Mann Jesus von Nazareth sagen, oder kann man sagen, verdichtet sich durch die Christenheit seit 2000 Jahren diese Erkenntnis über Gott oder diese Wahrnehmung von Gott. Gottes Wesen hat sich uns in diesem Mann als Liebe erschlossen. Dieser Mann wandte sich uns zu. Ich versuche euch mal ein Bild von diesem Mann vor Augen zu malen, auch wenn ihr das Bild schon mehrmals gesehen habt, ja, aber dieser Mann wandte sich uns zu, dessen Menschenfreundlichkeit oder Interesse an Menschen war offensichtlich außergewöhnlich. Und noch außergewöhnlicher war, dass er sich immer gerade denen zuwandte, die man vergessen hatte. Also wie hast du das, Nina, vorhin gesagt, die man schon aufgegeben hat. Ja, dieser Mann wandte sich gerade diesen Leuten zu, von denen sich andere abwenden. In diesem Mann hatten Menschen den Eindruck, uns begegnet Gottes Erbarmen. Von ihm wurde gesagt, lutherischer alter Ausdruck, ne? Es jammerte ihn. Es jammerte ihn. Also das steht sowas wie, das zog ihm die Eingeweide zusammen, wenn er die Menschen sah, die Blinden, die Gelähmten, die Ausgestoßenen, die Armen, die Einsamen, die Trauernden. Und die Geschichten, die dieser Mann erzählte, da werden Menschen die es nicht verdient haben, zu einem Fest eingeladen. Oder da ist ein Vater, der rennt seinem Sohn entgegen. Oder da ist ein Zöllner, das waren damals die Bösen, der aus einem Gottesdienst mit aufrechten Schultern nach Hause geht und sich gerechtfertigt weiß. Und diese Geschichten kündigten das Reich Gottes an, eine geheilte Welt, die ganz anders sein wird. Die Liebe ist die Kraft, die für die Geliebten das Beste will und alles dafür tut, dass diese beste Zukunft kommt. Dieser Mann erzählte nicht nur Geschichten, sondern dass diese Zukunft tatsächlich real wird, das trieb ihn bis zur Selbstaufgabe an einem Kreuz. Um die Menschheit zu erlösen davon, dass von diesem Fluch, dass aus Bosheit und Gewalt immer wieder Bosheit und Gewalt wird. Wie soll man das anders nennen als Liebe? Und diese Kraft, die ihn dann aus dem Tod zurückholt, ja, Auferstehung. Also, was ist das für eine Kraft, die eine schöpferische Power dann entwickelt, wenn sie sich aufgibt? Also, wenn sie am schwächsten wird. Wie soll man das anders nennen als die Liebe? Die ist so, die gibt sich auf und gerade dadurch. Dieser Jesus von Nazareth sagte, er kenne Gott. Und die Art und Weise, wie er Gott vorstellte, war anders, als was Menschen kannten. Die Art und Weise, wie er sich von Gott geliebt wusste und sagte, so liebt uns Gott. Die Art und Weise, wie er von Gott als Vater sprach. Er sagte, Abba, Papa. Damals war ein Vater ein Patriarch, der im besten Falle gerecht war, auf jeden Fall aber immer unnahbar und nicht der Papa. So, in der Bergpredigt sagt er es dann so ganz deutlich. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, also dieser Mann stand mit dem Anspruch auf, ich aber. Ja? Ich bin hier jemand, der kann sagen, ich aber. Ihr lest in der Bibel das, ich aber. Okay. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Und jetzt die Begründung, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Also Feinde lieben nennt er Vollkommenheit. Feinde lieben nennt er, das ist das Merkmal, an dem man merkt, ey, das sind ja Kinder Gottes. Ja? Die sind mit dem verwandt, die haben seine Gene. Also, aufgrund der Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Das ist natürlich was man glauben kann oder auch nicht glauben kann. Aber wenn man es glaubt, dann ist das die Begründung, warum Menschen sagen, Gott ist die Liebe. Seit 2000 Jahren. Mindestens die großen Ströme der Christenheit sagen das. Gottes Wesen ist Liebe. Du kannst dich im Prinzip fragen, will ich das glauben? Also will ich das in dieser Einseitigkeit glauben? Das, was ich über Gott denke, will ich das nur an Christus festmachen? Das musst du dich fragen. Oder denke ich, ja, Jesus hat das vielleicht so halb richtig gesehen, aber hier steht noch was anderes. Was Jesus über Gott dachte oder was er selber sogar war, nicht nur dachte. Das ist die Quelle für, das ist die Begründung, Gottes Wesen ist Liebe. So, zweiter Punkt, Grenzen. Und zwar, da müsst ihr jetzt genau hinhören, was ich da sage, also oder was hier steht, Grenzen der Rede von der Liebe Gottes. Nicht Grenzen der Liebe Gottes, die ist unbegrenzt, die hat keine Grenzen. Also wenn Gott Liebe ist, dann hat die keine Grenzen, uneingeschränkt, unbegreiflich. Aber unser Reden von der Liebe Gottes hat seine Grenzen. Und tatsächlich jetzt beim Vorbereiten habe ich gemerkt, ja, die Grenzen, das wäre gut, die mehr zu bedenken. Ich nenne die mal, das erste ist, weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier überhaupt, nee, das erscheint gar nicht, die Verharmlosung, müsst ihr euch jetzt merken, Verharmlosung. Ist eine Grenze. Reden wir so, dass wir Gott harmlos machen. Also, wenn wir nur vom lieben Gott reden und den so nett malen, freundlich, sanft, großzügig, nachsichtig, brav, all das, dann haben wir zwar irgendwie von der Liebe Gottes geredet, aber schon auf eine Art und Weise, die irgendwie ein verzerrtes Bild von ihm malt. Denn dieser Gott, liebe Gott, der will dann nichts von uns. Der ist einfach lieb. Der tut auch nicht weh, der mutet uns nichts zu, der hat keine Ansprüche, keine Erwartungen, der ist einfach lieb. Also, das ist eine Gott ist Liebe, aber nicht auf die Art, dass er jetzt einfach harmlos ist. Der bräuchte uns ja nicht weiter interessieren. Der wäre ein bisschen nett. Es wäre vielleicht auch schön, dass er da ist. So, das würde uns vielleicht so ein bisschen rühren. So ein großväterlicher Spielkamerad. Die Liebe täte uns auch irgendwie gut, so wie so eine großväterliche Liebe gut tut. Ne? So ein bisschen Freundlichkeit im Leben. Aber ein lächelnder Großvater erlöst keine Welt. Ich werde im vorletzten Punkt darauf eingehen, warum diese Liebe nicht harmlos ist. Also so, jetzt sage ich mal nur, hey, lass uns vielleicht in unserem Reden diese Grenze beachten. Lass uns Gott nicht harmlos machen, dann reden wir irgendwie falsch davon. Die zweite Grenze ist Jesus Christus selbst. Das ist jetzt vielleicht komisch. Eben habe ich gesagt, hey, der ist die Quelle dafür, da haben wir es gelernt, Gott ist die Liebe. Und jetzt sage ich, ja, aber Jesus, da gibt es eine Grenze. Und zwar, Jesus selbst sagt das gar nicht oft, dass Gott liebt. Ja, schon manchmal, aber nicht so oft. Er redete nicht dauernd davon. Und er sagte, jedenfalls steht es so nie da, er sagte wahrscheinlich nie, Gottes Wesen ist Liebe, Definition. So, sagte er nie. Und das kann man mal wahrnehmen, dass Jesus irgendwie anders von ihm geredet hat. Man muss es so sagen, oder man kann es, ich will nicht hier muss, ja, aber ich würde sagen, man kann es so sagen, Jesus Christus verkörperte diese Liebe, er handelte so, er liebte so, aber er benutzte die Worte nicht so oft. Kann man mal drüber nachdenken. Seine Geschichten erzählten von der Liebe Gottes, aber auf so eine Art und Weise, ein Vater hatte zwei Söhne. Ich weiß gar nicht, ob das Wort Liebe da drin vorkommt, in dem ganzen Gleichnis da. Könnten wir bemerken. Vielleicht kann man so sagen, nicht das Wort Liebe beschreibt Gottes Wesen am besten, sondern der Mensch, Jesus von Nazareth, tut das. So, also nicht ein Begriff und unsere Assoziation mit dem Begriff, ist das Ebenbild Gottes, ja, sondern eine Person, sozusagen herumlaufende Liebe. Ich weiß nicht, ob das nur eine Haarspalterei ist und Nuancen sind, aber ein Wort kannst du mit Harmlosigkeiten füllen, aber einen Menschen nicht. Aus einem Wort kannst du ein Prinzip machen, aus einem Menschen nicht. Begriffe sind immer nur begrenzte Mittel, um von Gott zu reden. Wir brauchen die Begriffe allerdings, sonst können wir ja nichts mehr sagen. Ja, wir können ja nicht rumlaufen wie Jesus oder ich tanze jetzt irgendwie Gottes Liebe oder was oder nehme euch einen Arm, sondern wir brauchen Begriffe. Und da kann man sagen, die Liebe ist der beste, der brauchbarste Begriff, den wir haben. Aber wir glauben nicht an das Prinzip Liebe, sondern wir glauben an eine Person und das, wie diese Person Liebe lebte. So. Und deswegen drittens, wart eine Person, drittens das Geheimnis Gottes. Ein Tiger hat ja was Geheimnisvolles, ne? Wenn wir sagen, Gott ist die Liebe, und das sollten wir weiterhin sagen, aber dann müssen wir uns im Klaren sein, dass wir damit praktisch einem Geheimnis nahe gekommen sind, aber wir haben nicht das Geheimnis enträtselt und sagen jetzt, ja, Gott ist Liebe. Fertig. So viel wir von Gott wissen, so viel wissen wir auch nicht. Die alte Kirche hat sogar gesagt, noch mehr als wir wissen, wissen wir nicht. Gott ist ein Geheimnis, bleibt es auch. Das heißt jetzt aber nicht, Gott ist die Liebe, naja, es könnte auch alles ganz anders sein. So nicht, aber nee, wenn wir von Gottes Liebe reden und so Gott beschreiben, dann wissen wir deshalb noch lange nicht über Gott Bescheid. Also das sollten wir vielleicht so ein bisschen beibehalten, in so einem Kopf behalten. Da muss Raum bleiben für das Unverständliche, für die Fragen. Gottes Liebe kann sich auch ganz anders zeigen, als wir vermuten. Und da, wo man das auflöst, Gott ist Liebe und damit haben wir ihn verstanden und da ist nichts Geheimnisvolles. Da passiert meistens etwas, dass der Mensch allerdings das Leben geheimnisvoll erlebt. Da passieren Dinge, wie passt denn das zu Gottes Liebe? Und dann macht man eine andere Quelle für das Schlechte auf und dann denkt man die Welt dualistisch. Da ist der gute Gott, aber da gibt es irgendwie noch was Böses und die Kräfte, die sind so gegeneinander und dann habe ich eine dualistische Weltsicht. Und das ist nicht die christliche Weltsicht. Das Christentum versucht lieber ein Gott und dann lasse ich das geheimnisvoll, aber ich halte das zusammen. Ich mache nicht so ein, ja okay, ich weiche von meinem Konzept ab, ich wollte gar nicht so lange reden. Also, das war jetzt der Espresso. Also Gottes Liebe kann uns fremd werden, geheimnisvoll bleiben. Damit müssen wir rechnen, aber sie kann dich auch verblüffen, überraschen, übertreffen, alles was du dachtest und dann wieder suchst du sie und findest sie nicht. Also dieses Geheimnisvolle. Grenzen von der Rede, Grenzen der Rede von der Liebe Gottes. Jetzt bin ich beim nächsten Punkt. Gottes Eigenschaften. Gott begegnet uns in der Bibel und im Leben auf verschiedene Art und Weisen. Und deswegen wird er auch mit verschiedenen Eigenschaften beschrieben. Wir lesen ja nicht nur von der Liebe. Wir reden auch von Gott ist allmächtig, allwissend, er ist ewig, gnädig, treu, gütig, gerecht, heilig, zornig, bum, 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 so. All diese Worte beschreiben Gott, ich wollte hier wieder drauf zoomen. All diese Worte beschreiben Gott, aber keines, so hat ja Ebeling gesagt, kein einziges kannst du einfach an die Stelle des Namens setzen und sagen, naja, Gott ist Heiligkeit und damit ist er beschrieben. Das kannst du nur mit der Liebe machen. So, du kannst keines an die Stelle setzen, ohne den Vater Jesu Christi zu verraten. Auf drei Eigenschaften will ich jetzt eingehen, weil die sozusagen in unserem Gefühl ziemlich so kollidieren mit dem lieben Gott. Nämlich Gerechtigkeit, Heiligkeit und Zorn. So, in der richtigen Art und Weise von den Eigenschaften Gottes reden, das geht so, behauptet jedenfalls ein Theologe, der Herle mit Nachnamen heißt, der sagt, das sind alles Eigenschaften der Liebe Gottes. Wenn ich sie als Eigenschaften der Liebe Gottes denke, dann denke ich sie richtig. Also sozusagen gerechte Liebe, heilige Liebe und seltsam zornige Liebe. Sie gehören zum Wesen Gottes, diese Eigenschaften, aber sein tiefstes Wesen ist die Liebe und findet Ausdruck in all diesen Eigenschaften Gottes. Keine der Eigenschaften Gottes kann Gottes Wesen widersprechen, also Gottes Wesen als Liebe widersprechen, dann würde Gott in sich schizophren. So, aber wie ist das jetzt mit Gerechtigkeit, Heiligkeit und Zorn? In einer bestimmten Theologie, Stichwort Anselm von Canterbury, kommen sich Gottes Liebe und seine Gerechtigkeit in die Quere. Also das ist mein erster Stichwort hier, Gerechtigkeit. Da kommen sich Gottes Liebe und Gerechtigkeit in die Quere. Platt gesagt, ist jetzt platt, ne? Ich vereinfache jetzt, aber gut. Heißt es so, Gott ist gerecht. Deshalb kann er die Sünde nicht tolerieren. Gott ist aber auch Liebe, deswegen will er den Sünder nicht verurteilen. Muss er eigentlich, will er aber nicht. Also stellt das Opfer am Kreuz Gottes Gerechtigkeit zufrieden, damit sich seine Liebe durchsetzen kann und er uns gnädig sein kann. So, das klingt sogar logisch. Seltsam finde ich an dieser Theologie, ich habe jetzt kürzlich meine kleine Nichte getroffen, 6 Jahre alt, dass sie etwas kann, was Gott nicht kann. Nämlich, ihr kleiner Bruder hat sich bei der iPad-Gaming-Zeit deutlich übervorteilt. Ja, die wechselten immer so, hatte Mama und Papa gesagt, aber hatte das immer am längsten so. Und sie hat ihm das ohne Satisfaktion vergeben. Obwohl sie einen Gerechtigkeitssinn hat und sehr wohl merkt, ich werde hier gerade übervorteilt. Aber sie konnte das, ohne auf Gerechtigkeit zu pochen. Das ist ein nettes Mädchen. So, also, sie kann was, was Gott nicht kann, sozusagen. Einfach vergeben ohne Gegenleistung. Der Punkt, an dem hier falsch gedacht wird in dieser Theologie, behaupte ich, das ist Gottes Liebe und seine Gerechtigkeit, die kommen sich nicht in Gott quasi in die Quere und streiten jetzt miteinander, sondern Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit, die kommen super miteinander aus, die verstehen sich bestens. Gott ist gerecht, weil er liebt. Seine Liebe ist die Ursache für seine Gerechtigkeit. Weil jeder Mensch zutiefst geliebt ist, soll jeder Mensch Gerechtigkeit erleben. Allerdings ist das, was Gott gerecht nennt, oder besser gesagt, was die Bibel gerecht nennt, ist etwas anderes, als was wir gerecht nennen. Zum Beispiel, gerecht ist, was einen Menschen aufrichtet. Gerecht ist, was einem Menschen Würde gibt. Gerecht ist, was einen, der draußen ist, den die Leute aufgegeben haben, wieder reinholt. Gerecht ist, was einen Kranken gesund macht. Gerecht ist, was einen Sünder freispricht. Also Jesus erzählt ein Gleichnis über Gerechtigkeit und sagt, da sind Leute, die arbeiten den ganzen Tag und abends bekommen sie alle den Lohn und da bekommen die, die den ganzen Tag gearbeitet, so viel Lohn, wie die, oder nicht mehr Lohn, als die, die eine Stunde vorher eingestellt wurden. Beziehungsweise die bekommen so viel wie die anderen. So rum muss man sagen. Das hat mit Gerechtigkeit überhaupt nichts zu tun, mit unserer Gerechtigkeit. Aber Gottes Gerechtigkeit will, dass jeder am nächsten Tag genug Geld hat, um seine Familie wieder zu ernähren. Gottes Gerechtigkeit benachteiligt bisweilen die, die im Recht wären, nämlich die, die lang gearbeitet haben, die könnten sagen, ey, ja gut, schön, dass du so gnädig bist, dann hätten wir gerne das Achtfache. Und es beschenkt bisweilen die, die keinen Anspruch darauf hätten. Gottes Gerechtigkeitsverständnis, oder unseres lautet ja so, wie sagt man, jedem das Seine, ne? Also ohne Ansehen der Person. Gottes Gerechtigkeitsverständnis ist, im Ansehen der Person. Manche brauchen nämlich mehr Gerechtigkeit, weil die sind nämlich am Boden. Deshalb brauchen vor allen Dingen die Sünder brauchen Gerechtigkeit. Also wenn, sozusagen, wir würden sagen, wenn du ein Sünder bist, musst du Angst haben vor Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit, wenn du ein Sünder bist, dann ist das deine Hoffnung. Es ist also nicht so, dass Gottes Liebe und seine Gerechtigkeit sich gegenseitig im Zaum halten. Also seine Gerechtigkeit sorgt dafür, dass seine Liebe konsequent bleibt und seine Liebe sorgt dafür, dass die Gerechtigkeit nicht so draufhaut, sondern so ein bisschen gnädig bleibt. Nee, das ist in Gott irgendwie anders. Gottes Gerechtigkeit ist gnädig und richtet auf, sonst ist sie im biblischen Sinne keine Gerechtigkeit. Und seine Liebe ist konsequent, weil sie konsequent den Menschen zu dem lieben will, der er sein kann. Gottes Heiligkeit. Gott ist nicht, ist Liebe, andersrum. Man könnte sagen, Gott ist Liebe, aber er ist auch heilig. Und das ist genau nicht so, wie wir es denken sollten. Wenn wir sagen, dass Gott heilig ist, dann beschreiben wir seine Hoheit, seine Größe, das, wovor wir irgendwie auf die Knie gehen oder anbeten oder was uns den Atem raubt, so. Ich bin irgendwie immer angetan, wenn so Leute so Standing Ovations kriegen. Irgendwo hält jemand vor, am besten nicht im Film, sondern so in echt, ja. Also Film ist ja manchmal ein bisschen kitschig, aber hält jemand eine Rede oder einen Preis und plötzlich stehen die Leute so auf vor dieser Person und beklatschen sie, weil sie das verdient hat. So ungefähr geben Menschen Gott die Ehre, weil er sie verdient und sie nennen ihn heilig. Anders als bei Menschen, die Standing Ovations kriegen, spüren wir gegenüber Gott gleichzeitig unsere eigene Unheiligkeit, ich will es mal so nennen. All das, wo wir hinter dem zurückbleiben, was wir sein könnten. Aber nicht, obwohl Gott Liebe ist, spüren wir seine Heiligkeit, sondern weil Gott Liebe ist. Weil Gott Liebe ist, spüre ich meine eigene Lieblosigkeit. Weil Gott Liebe ist und so bedingungslos für mich ist, tut mir dann leid in dem Moment, wie ich so anders bin und merke, da ist ein Riesenunterschied zwischen mir und Gott. Weil Gott gnädig ist, werde ich mir meiner Hartherzigkeit bewusst. Wäre Gottes tiefstes Wesen einfach nur Heiligkeit oder sowas wie Macht, aber nicht Liebe, dann würde ich wahrscheinlich auch vor ihm niederfallen, allerdings aus Angst. Und wahrscheinlich würde ich ihn währenddessen sogar, ich will nicht sagen hassen, naja, also jedenfalls, vielleicht fühle ich mich auf den Boden gedrückt fühlen. Okay, stehen wir auf. Das ist sonst vielleicht gefährlich. Nee, das ist bei Gott anders. Es ist Gottes Liebe, die ihn so unfassbar anders macht als uns und die wir heilig nennen. Und ja, darum ist sogar der Zorn eine Eigenschaft Gottes. Ich würde sagen, natürlich, wenn wir sagen, Gott ist zornig, dann reden wir menschlich von Gott, ja. Aber wir haben ja auch nicht anderes als unsere menschlichen Worte. Aber dann ist sozusagen das ein heiliger Zorn. Und auch den sollten wir nicht so verstehen, ja, Gott liebt, aber manchmal unterbricht der Zorn so seine Liebe und dann fängt die Gnade diesen Zorn wieder ein, so. Obwohl manche biblischen Texte so reden von Gott. Unsere Begründung liegt nicht darin, dass wir das sagen, weil wir alle biblischen Texte angucken und vergleichen, sondern weil Christus so war. Aber jedenfalls, dann verstehen wir das falsch. Gottes Zorn unterbricht nicht Gottes Liebe, sondern Gottes Liebe führt manchmal zum Zorn. Wäre das anders, dann müsste Angst bei uns mitschwingen. Und das ist genau nicht, Jesus hat gesagt, fürchtet euch nicht, Leute, fürchtet euch nicht vor Gott. Die Angst vor dem lieben Gott, ja, der manchmal zornig werden kann. Oder in dieser Theologie, die ich eben beschrieben habe, der heilige Zorn Gottes und Jesus stellt sich jetzt so ein bisschen dazwischen, ja, und fängt das auf, damit sich die Liebe durchsetzen kann, dann wäre Gottes Liebe ziemlich schwach, dann wäre sie nicht mal in der Lage zu vergeben, wie meine kleine Nichte das macht. Vergeben muss man nicht, wenn ein anderer bezahlt hat. Vergeben ist, keiner zahlt, man zahlt selbst am Kreuz. So, Gottes heiliger Zorn ist eine Erscheinungsform der Liebe. Und ich gebe zu, hier ist das am schwierigsten zu denken, aber es fällt dann leicht, wenn man sagt, ja, manchmal ist es wichtig oder logisch, dass jemand zornig wird, wenn er Ungerechtigkeit sieht. Ungerechtigkeit sieht, wenn er sieht, was Menschen antut. Scheinbar wird Gott nicht zornig, wenn Menschen ihm was antun. Also Jesus stirbt da am Kreuz. Also schlimmer kann man einem Menschen nicht ausdrücken oder Gott gegenüber nicht ausdrücken, wir wollen dich nicht. Und der wird nicht zornig, der sagt, vergib ihnen, Vater, sie wissen nicht, was sie tun. Aber Gott ist Zorn, wenn Menschen Schlechtes antun. In dem Schlüssel, zu dem ich gleich komme, dem Schlüssel für dieses Verständnis wird, glaube ich, deutlich, warum Gottes Zorn nachvollziehbar ist. Warum Gottes Liebe manchmal erschreckend ist oder wehtun kann oder gar nicht so positiv sich anfühlt für mich. Das ist nämlich der vierte Punkt und ich finde, das ist der wichtigste Punkt heute. Die Liebe will Geliebte zu Liebenden machen. In diesem letzten da steckt der Anspruch. Gott will uns nicht einfach nur lieben, sondern er will, dass wir Liebende werden. Es reicht ihm nicht, alle Menschlein lieb zu haben und dabei zuzuschauen, wie sie sich gegenseitig das Leben zur Hölle machen. Also wie Eltern, die am Spielplatz sitzen und zugucken, wie das eine Kind dem anderen die Schaufel immer so drüber und sie finden das irgendwie goldig und so. Ja, dann hast du auch, dann hast du geliebte Kinder, aber sie sind irgendwie auch unerträglich, die zwei. So, also die Liebe Gottes will, Kinder dürfen das, ja, mit 2 Jahren oder 3, also aber... Das ist ja nicht euer Ziel, ne? Also die Liebe will Geliebte zu Liebenden machen. Da drin steckt, glaube ich, dass Gott manchmal zornig wird. Zornig sozusagen für die Schwachen. Zornig oft über Systeme. Darum kann Gottes Liebe dich auch einschränken und dir Glück verwehren, weil vielleicht dein Glück zum Unglück des anderen wird oder auf dem Unglück des anderen aufbaut. Also wenn ich von Zorn Gottes rede, dann denke ich gar nicht so sehr daran, der ist über mich zornig, weil ich habe gestern irgendwie zu schnell gefahren. Dann denke ich an globale Ungerechtigkeit zum Beispiel. Gottes Liebe, die vielleicht von mir fordert, auf Glück zu verzichten, weil mein Verzicht für einen anderen zur Gerechtigkeit würde, die ihn aufrichtet. Also Liebe hat einen Preis. Nicht den Preis, den ich zahlen muss, damit ich geliebt werde, sondern Lieben hat einen Preis. Lieben kostet was. Darum liegen Lieben und Leiden auch so nah beieinander. Wer die Predigt vom letzten Mal noch im Ohr hat, dieses, wie können wir eigentlich Leid und Liebe Gottes zusammendenken? Ein Randaspekt davon wäre, ja, Lieben und Leiden sind irgendwie verwandt. Je mehr du liebst, desto mehr leidest du auch. Also natürlich, desto mehr Glück hast du auch, aber die Liebe zu einem Menschen, das ist oft da, wo wir am meisten leiden. Spätestens, wenn diese Liebe zu Ende geht, weil ein Mensch geht oder wenn die Liebe, so, ja, also Lieben und Leiden gehört zusammen. Aber die Liebe zahlt diesen Preis irgendwie gerne. Also, weil Gottes Liebe Geliebte zu Liebenden machen will, weil Gottes Liebe diese Welt umkrempeln will, weil geschenkt bekommen, Liebe Gottes geschenkt bekommen, immer bei ihm auch impliziert und weitergeben, deshalb ist diese Liebe nicht harmlos. Deshalb ist der Tiger nicht zahnlos. Letzter Punkt. Die Kraft der Liebe Gottes. Dieser anfängliche Gedanke, dass ein liebender Gott aufgrund seiner Liebe auch ein schwacher Gott sein könnte, der zeigt im Grunde, wie wenig wir, ich tue jetzt mal einfach so, als ob ihr so denken würdet, ja, ein bisschen pauschal dahergeredet, wie wenig wir verstanden haben, was Liebe ist. An einer Stelle im Hohen Lied, da heißt es so, unüberwindlich ist der Tod, niemand entrinnt ihm, keinen gibt er frei. Unüberwindlich, so ist auch die Liebe und ihre Leidenschaft brennt wie ein Feuer. Kein Wasser kann die Glut der Liebe löschen und keine Sturzflut schwemmt sie je hinweg. Kann man sich mal fragen, ob wir eigentlich die größte Kraft im Universum denken, das ist der Tod oder sonst andere Dinge oder die Liebe? Halten wir die für die größte Kraft im Universum? Die Bibel spricht mit 2 Worten oder das Griechische spricht mit 2 Worten. Ich glaube sogar mehr, aber die 2 Hauptworte sind Eros und Agape. Hier, in diesem hier, ist von der erotischen Liebe die Rede. Wenn ihr wisst, im Hohen Lied, da geht es um ein junges Mädchen oder im besten Falle ein junger Mann und eine junge Frau. Und die beiden, die entbrennen da füreinander. Da geht es nicht um die, es wurde nicht mehr so übertragen. Ja, eigentlich ist das hier bildlich die Liebe Gottes zu uns. Und wir, kann man übertragen, ist aber da nicht gemeint. Da geht es um 2 Menschen. Und da ist natürlich eine Menge Feuer drin. Also in dieser erotischen Liebe ist eine Menge Feuer. Eros jetzt nicht nur erotisch, sondern Eros meint alles, was mich am anderen anzieht. Also ich liebe, weil das so attraktiv ist. Ich liebe Pizza, das ist Eros. Ja, weil die Pizza so ist, liebe ich die. Ne? Also in Bezug auf Menschen, also dieses Hingezogensein, dieses Hingerissensein, das ist diese Seite der Liebe. Die Liebe, weil der Mensch ein Mensch ist. Und die steckt auch in Gott. Also ich will nicht sagen, Eros ist nicht Gott, Gott ist dann Agape. Nee, Gott auch. Gott liebt den Menschen, weil er sein Ebenbild ist zum Beispiel. Sein Kind, sein Geschöpf, der fühlt sich zu uns hingezogen. Diese Liebe lodert. Ja? Luther sagt, das ist wie so ein Backofen, diese Liebe. Aber dann, und das ist vor allen Dingen im Neuen Testament, kann von der Liebe Gottes auch anders die Rede sein. Hier im Alten Testament findest du dann manchmal so sogar eine Rede von der Liebe Gottes als Eifersucht, als so richtig lodernd. Ja? Und die Agape ist mehr diese ruhige Kraft. Das eine diese wilde Emotion, das andere eine ruhige Kraft. Und die steht nicht im Gegensatz zum Hingerissensein, zu dem, was so von Herzen kommt. Aber sie ist die Liebe, die Agape, die liebt einfach, weil einer da ist. Einfach, weil er da ist. Ob der jetzt nun, ob man da hingerissen ist oder nicht. Faszinierend oder nicht. Diese Liebe hat weniger ungestüme Kraft, aber viel mehr heilende Kraft. Diese Liebe nennt Paulus dann ewig. Sagt er, am Schluss sind nur noch Glaube, Hoffnung, Liebe, sagt er, und die Liebe ist die größte. Diese Liebe hat laut neutestamentlicher Hoffnung die Kraft, das Reich Gottes zu realisieren, diese neue geheilte Welt. Diese Liebe ist schöpferisch. Die ist nicht darauf angewiesen, dass einer liebenswert ist, sondern die liebt, um den Geliebten liebenswert zu machen. Die erschafft das Wesen, was sie liebt. Am Kreuz wird deutlich, diese Liebe geht bis zum Äußersten und in der Auferstehung zeigt sich, was diese Liebe kann, nämlich schöpferische Kraft entwickeln. Die ist tatsächlich stärker als der Tod. Am Schluss bleibt die Frage, glauben wir, dass die Liebe so eine Kraft hat? Könnt ihr mal auch überlegen, im Alltag, jetzt gar nicht unbedingt Gottesliebe, sondern da, wo irgendwie andere Kräfte unterwegs sind, erlebt ihr das manchmal, dass Lieben tatsächlich stärker ist als Mobbing? Oder gesetzliches Runterdrücken deiner Kinder. Oder sie sagen, jetzt hier sind die Regeln. Ja? Erlebst du manchmal, dass Lieben die stärkere Kraft ist? Also es ist keine rhetorische Frage, sondern aber da, wo wir das erleben, da können wir vielleicht auch leichter glauben, dass die größte Kraft im Universum die Liebe sein könnte. Oder glauben wir eigentlich, die Liebe hat schon eine Kraft, aber die schafft es nicht ohne Regeln und ohne Gesetze und ohne manchmal auch so ein bisschen Druck. Ist die Liebe die Kraft, die die Welt heilen kann? Fragezeichen. Oder braucht sie diese anderen Seiten, die Gott dann manchmal aufzieht? Könnt ihr euch mal fragen. Wenn diese Liebe so eine Kraft hat, dann stimmt wirklich, was im 1. Johannes 4 steht. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben. Denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.